SRF 1.
Das Regionaljournal Basel. Tram oder Bus? Vor dieser Frage stehen Verkehrsplaner vom Erlematt-Quartier und von Salina Raurica. Der Clara-Dom soll gebaut werden oder nicht? Nach den Befürwortern lancieren jetzt die Gegner vom Dom ihren Abstimmungskampf. Yoga oder Kunst? Das fragen sich alle Besucher der neuesten Ausstellung im Tengeli-Museum. Und 100-jährig wäre heute der Hans-Peter Tschudi, der letzte Bundesrat aus Basel. Morgen gibt es viele Wolken und auch heftige Regen, das bei 19 Grad. Am Mikrofon Wanda Düring. Was ist besser, Tram oder Bus? Vor dieser Frage steht morgen der Grossrat, wenn er über die Erschliessung vom Erlematt-Quartier debattiert. Die Linken wollen Tram, die Bürgerlichen sagen eine Buslänge auch. Auch bei der Salina Raurica wollen die einen einen Tram, die anderen finden es lange einen Bus. Was sagt der Verkehrsspezialist von der ETH Zürich zu dieser Debatte? Janine Bohrer hat gefragt.
Wenn es darum geht, zu beurteilen, ob ein Tram besser ist als ein Bus, dann müssen wir mehrere Aspekte anschauen, sagt der Dirk Bruckmann von der ETH Zürich. Zum Beispiel sei es wichtig, dass der öffentliche Verkehr in den Städtebau würde eingegliedert werden. Es sei aber auch ebenso entscheidend, dass das Bedürfnis der Fahrgäste berücksichtigt würde. Nur sei es amigs nicht immer ganz so einfach zu sagen, ob die Kunden lieber einen Bus oder einen Tram hätten, sagt der Dirk Bruckmann.
Bei der Fahrgastsicht lässt sich eigentlich nicht wirklich nachweisen, dass eine Tram-Anbindung vom Fahrgast als immer besser empfunden wird als eine Bus-Anbindung.
Und weil das so sei, muss situativ entschieden werden, ob ein Tram oder ein Bus besser oder schlechter ist. Das heisst, dass der Verkehrsexperte die beiden Projekte Salina Raurica und Erlematt einzeln möchte beurteilen und auch sie nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Beim Erlematt-Quartier sei verkehrstechnisch beides möglich, ein Bus oder ein Tram.
Der Vorteil vom Bus ist, dass ich Angebot und Linienführung natürlich sehr flexibel anpassen kann. Ich habe keine feste Infrastruktur, sondern kann im Prinzip ja fast auf jeder Straße mit dem Bus fahren.
Der Nachteil sei aber, dass man die Busstrecke auch kurzfristig können anpassen, reduzieren oder sogar ganz abschaffen. Für den Dirk Bruckmann hat der Bus im Erlematt-Quartier aber noch einen anderen Nachteil.
Wenn man es ja mit dem Bus erschließt, der Bus an einer Stelle endet, wo man dann nochmal aufs Tram umsteigen muss, um wirklich in die Stadt zu kommen. Und da ist dann natürlich eine direkte Tramverbindung deutlich besser.
Anders schätzt der Dirk Bruckmann die Situation bei der Salina Raurica ein. Dort ging es um eine Erschließung von einem Gebiet, das noch nicht bewohnt ist und auch noch keine Firmen draufstehen. In erster Linie sei dort einfach mal ganz wichtig, dass das Gebiet überhaupt mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen wird.
Bei Salina Raurica würde ich mit dem Bus beginnen und allenfalls nur eine Trasse fürs Tram freihalten, falls sich tatsächlich herausstellt, dass die Nachfrage so stark steigt, dass der Bus damit überlastet ist.
Aus Sicht von Dirk Bruckmann macht es also Sinn, dass sich die Wirtschaft im Gebiet Salina Raurica zuerst etabliert, bevor ein Tram gebaut wird. Dass sich ein Areal wirtschaftlich gut entwickeln kann, auch ohne direkte Tramanbindung, das beweist Allschwil. Entlang im Bachgraben sind zahlreiche Firmen wie Actelia und Ahne gezügelt, ohne dass eine Tramstation in unmittelbarer Nähe ist.
Der Clara-Dom. Für die Befürworter ein Leuchtturm im Kleinbasel, für die Gegner ein Schandfleck und ein Monstrum. Am geplanten Hochhaus am Messeplatz scheiden sich die Geister. In einem Monat wird darüber abgestimmt. Letzte Woche haben die Befürworter vom Projekt ihre Argumente vorgestellt. Wir haben darüber berichtet. Heute haben jetzt die Gegner vom Turm ihren Abstimmungskampf lanciert. Sie wehren sich in erster Linie dagegen, dass wegen Clara-Dom die Wartegg-Häuser abgerissen werden. Anniken Gravino.
Die Wartegg-Häuser werden sowieso abgerissen, egal ob das Volk Ja oder Nein sagt zum Clara-Turm. Das ist das Hauptargument der Liegenschaftsbesitzerin UBS Sima. Die Argumentation der Turmplaner bringt Andreas Bernauer so richtig in Wallung. Für ihn und seine Mitstreiter ist es noch lange nicht in Stein gemeißelt, dass die Häuser sowieso wegkommen. Der Andreas Bernauer ist der Betreiber der Piano-Bar in einem der betroffenen Gebäude. Und er will auf keinen Fall, dass die Wartegg-Häuser abgerissen werden, weder für einen Turm noch für sonst ein neues Gebäude. Darum kann er mit dem UBS-Argument nicht viel anfangen.
Das finde ich eine sehr arrogante Aussage von der UBS, dass trotzdem abgerissen wird. Das kann die UBS sagen. Die UBS kann sagen, der Himmel ist rot. Die UBS kann für sich viel erzählen. Aber ob es dann noch gemacht wird, auch dass die UBS noch die Arroganz hat und gegen den Willen vom Souverän die Häuser abreißt, finde ich dann sehr frech.
Und auch der Basta Grossrat Urs Müller nimmt kein Blatt vors Maul, wenn er ans geplante Hochhaus denkt und redet von Schandfleck, Klotz und Monstrum. Der Urs Müller unterstützt den Barbetreiber in seinem Kampf gegen den Claraturm vor allem darum, weil er findet, dass gerade das Kleinbasel schon genug eng verbaut sei.
Wenn man es hier in den dichtest bewohnten Quartier von der Stadt sagt, man will verdichten und das Brüderholz und Bettigen und das Hirzbrunnen und die Alpen auslassen bei dieser Überlegung, dann macht mich das verrückt.
Die Basta ist allerdings die einzige Partei, die sich gegen den Claraturm ausspricht. Unterstützung kriegt Andreas Bernauer aber noch von einer anderen Seite, vom Heimatschutz Basel. Der Verein setzt sich für die Erhaltung der Wartegg-Häuserei. Die entsprechen laut Paul Dilitz vom Heimatschutz der typischen Basler Randüberbauungen, also Häuser entlang der Strasse mit Platz und Grünflächen im Innenhof. Und so Häuser dürfen nicht zugunsten von einem neuen Hochhaus abgerissen werden. Sonst würde das Modell zu Basel Schule machen, befürchtet Paul Dilitz.
Es ist ja da eine Randüberbauung, überall in Basel, eigentlich in allen Quartieren, die traditionelle Randüberbauung. Und da erfrecht man sich jetzt eigentlich, die Randüberbauung aufzubrechen mit einem Hochhausprojekt. Und wir finden einfach, das ist gefährlich. Es ist in dem Sinne ein Präjudiz, dass eben auch andere Investoren kommen können und auch probieren, das in anderen Randüberbauungen, in anderen Quartieren, sei das im St. Johann oder im Gundeli, wollen zu verwirklichen.
Der Heimatschutz ist zwar schon bis vor das Bundesgericht gegangen, um die Wartegg-Häuser unter Schutz zu stellen und ist abblitzt. Aber damals hat ein wichtiges Element gefehlt, erklärt Paul Dilitz. Seit etwas über 2 Jahren seien die umstrittenen Gebäude nämlich im Bundesinventar für schützenswerte Ortsbilder, kurz ISOS, aufgelistet. Die Wartegg-Gebäude seien erst in die Listen aufgenommen worden, nachdem der Heimatschutz vor dem Gericht abblitzt ist. Darum wird sich, Abstimmung hier oder her, ein neuer Anlauf im Kampf für die Wartegg-Häuser allenfalls lohnen.
Wir meinen jetzt mit dem neuen Bundesinventar, wo das Gebäude als Wartegg mit dem Erhaltungsziel A deklariert ist, müssen wir zwingend nochmal probieren, hier einzugreifen und auch juristisch den Bau zu bekämpfen. Klar, wir müssen zuerst abchecken, was kostet das, was bringt es. Und wir müssen den Juristen einschalten und nochmal schauen. Aber wir sind der Meinung, da ist das ISOS nicht berücksichtigt worden und das muss man einfach.
Dank dem Eintrag in die Bundesinventarliste gibt es also für die Turmgegner einen neuen Hoffnungsschimmer am Horizont. Auch wenn die Liste eher Empfehlungen drin hat und nicht rechtlich verbindlich sind. Und weiterkämpfen will auch der Andreas Bernauer, auch wenn sich das Stimmvolk gegen die Wartegg-Häuser stellen sollte und für den Claraturm stimmt.
Wenn das Volk würde sagen, jetzt im November, jawohl, wir wollen den Turm, machen Sie dann auch weiter?
Ja, selbstverständlich geht es weiter. Wir kämpfen bis zum Schluss.
Und wo ist der Schluss?
Wenn das Ensemble stehen bleibt.
In einem Punkt sind sich Gegner und Befürworter vom Claraturm also offenbar einig. Beide wollen ihr Ding durchziehen, egal wie das Stimmvolk entscheidet.
Zu den Meldungen. Das Kammerorchester Basel und die Basel-Sinfonietta bekommen mehr Geld vom Kanton. Mit den höheren Subventionen soll das Kammerorchester den Musiker Löhne können zahlen, die der Musikverband vorgibt. Und die Basel-Sinfonietta könnte sicherer planen. So begründet die Regierung die höheren Subventionen. Das Kammerorchester bekommt in den nächsten 2 Jahren 505'000 Franken. Das sind 150'000 Franken mehr. Und die Sinfonietta bekommt 334'000 Franken. Das sind 100'000 Franken mehr als heute. In der St. Jakobshalle gibt es in nächster Zeit sicher kein 50 Meter Schwimmbecken. Die Basler Regierung lehnt einen entsprechenden Vorstoss aus dem Parlament ab. In der Begründung schreibt die Regierung, die Finanzierung von so einer Schwimmhalle sei zurzeit nicht möglich. Dazu ahnen wurden die Sanierungsarbeiten an der St. Jakobshalle keinen Aufschub ertragen. Darum muss man die Planung ohne Schwimmhalle vorantreiben. Die Baslerinnen und Basler müssen aber nicht auf ein Decks 50 Meter Schwimmbecken verzichten. Schon länger bekannt ist nämlich, dass eine Ballonhalle über dem 50 Meter Becken vom Schwimmbad Eglisee geplant wird. Das Basler Amt für Umwelt und Energie, das AUE, bekommt nach 15 Jahren einen neuen Leiter. Der langjährige Chef Jürg Hofer geht nächstes Frühling in Pension. Sein Nachfolger ist der 43-jährige Matthias Nabholz. Der Matthias Nabholz arbeitet jetzt noch in Bolivien, und zwar für die Schweizer Stiftung für technische Entwicklungszusammenarbeit. In Basel tritt er sein Amt im Mai an. Der frühere FCB-Stürmer Alex Frey bekommt den Baselbieter Sportpreis 2013. Der Fußballstar aus Biel-Bänken mit internationaler Karriere hat seine Wurzeln nie vergessen, schreibt die Baselbieter Regierung. Sie erinnert an Alex Frey seine 42 Treffer in 84 Länderspielen, die ihn zum Rekordschütz von der Nationalmannschaft gemacht haben. Heute ist der Alex Frey Sportchef beim FC Luzern. Der Baselbieter Sportpreis ist mit 15'000 Franken dotiert und wird am 13. Dezember zu Muttenz übergeben. Das Festival Shift für elektronische Kunst gibt es in dieser Form in Zukunft nicht mehr. Das schreibt heute die Trägerschaft von diesem Festival, nämlich das Haus für elektronische Kunst. In einer Mitteilung. Man konzentriere sich jetzt zuerst auf die neuen Räume, die man im Herbst 2014 auf dem Dreispitzareal könnte beziehen und will dann nachher ein neues Festival im Zweijahresrhythmus lancieren. Die Leute, die das Festival Shift früher einmal gegründet haben, bedauern die Entscheidung und kritisieren, dass zu viel Geld in Ganzjahresbetrieb vom Haus der elektronischen Künste fließt. Sie ist ein Superstar von der Kunst, die Performerin Marina Ambrovic. Im Museum Tengeli zeigt sie jetzt in einer neuen Ausstellung ihre neueste Arbeit. Der Lino Landmann hat schon ein Auge voll genommen.
Die Frau hat ein Charisma so gross und mächtig wie ein Hafenkran. Und auch ihr Ruf ist riesig. Keine ist wie die Marina Abramovic in Performances an die Grenzen gegangen. Sie hat sich ausgesetzt. Sie hat sich selber peitscht oder so lange gestrahlt, bis Blut geflossen ist. Und die Marina Abramovic ist jetzt in Basel und zeigt dort ihr neues Projekt. Keine Angst, das ist friedlich. Die Performerin plant ein eigenes Institut. Das Marina Abramovic Institute. Eine Art Kunstzentrum, ein neues Bauhaus und ein Kunstspa.
It's like a new idea of Bauhaus, but in the 21st century. And it's really, which I call this institute, will be, in my point of view, some kind of cultural spa.
Ab nächstem Jahr soll das Institut bei New York entstehen. Im Garten vom Museum Tengeli ist jetzt schon ein Vorgeschmack drauf zu besuchen. Und wer sich anmeldet, unterschreibt den Vertrag und bleibt 2 Stunden drinnen. In dieser Zeit durchläuft man eine durch Kunst überhöhte Yoga-Übung. In einem Zeltdorf tut man schnaufen, sich entspannen, trinkt durch Kristall angereichertes Wasser, sitzt einem Unbekannten gegenüber. Und das sei eben mehr als eine Yoga-Übung, sagt Marina Abramovic. Ihre Kunst lässt das Publikum eigene Erfahrungen machen und das Bedürfnis nach dem sei riesig.
Because we are so tired of looking at things. We are so tired of being told what to buy, what to dress, what to drink, what to do. People need their own personal experience.
Der springende Punkt aber ist, im geplanten Marina Abramovic Institute ist der Yoga-Teil nur die Vorbereitung und nachher kommt Kunst. Performances, Opern, Tanz soll aufgeführt werden. In Basel ist nur die Vorbereitung zu erleben. Das ist ein ziemlich fader Vorgeschmack auf ein geplantes Projekt. Und eine Werbeplattform für den Kunststar Marina Abramovic. Aber immerhin, so tiefenentspannt kann man die neue Ausstellung im Tengeli-Museum anschauen. Metamatic Reloaded heisst die und stürzt sich ganz auf Übersetzungen. Das hier zum Beispiel ist Gesang, von einem Computer in Sound übersetzt. Die Installation vom US-Künstler Ranjit Bhatnagar gibt scheuen Menschen die Möglichkeit, in einer schalldichten Kabine zu singen. Und der Computer übersetzt ihren Gesang in Sound. Übersetzung, der Umgang mit dem Digitalen, spielt bei vielen von den gezeigten zeitgenössischen Arbeiten eine Rolle. Und neben der Marina Abramovic sind auch andere Stars in deren Ausstellung vertreten, darunter mit dem Olaf Bräuning und dem Thomas Hirschhorn, auch 2 Schweizer. Am überzeugendsten aber ist die Arbeit von der noch unbekannten jungen polnischen Philosophin und Künstlerin Alexandra Hirschfeld. Ein schwarzer Block stellt sie vor das Museum. Wenn jemand vorbeiläuft, fragt der Block, was läuft falsch mit unserer Welt?
What's wrong with this world?
Und wer eine Antwort weiss, kann die vom Kubus aufnehmen. Nur wird die aufgenommene Antwort zu den vielen anderen Antworten gemischt und endet in einem riesigen Gesumse von Antworten, denen keiner mehr zulässt. Ein Kunstwerk über unsere Mediengesellschaft. Jeder kann etwas sagen, aber keiner lässt mehr zu. Das ist als Einsicht weniger angenehm als die Yoga-Erfahrung im Marina Abramovic Institut, hat aber weitaus mehr mit der Welt und weniger mit dem eigenen Wohlgefühl zu tun.
Die Elinor Landmann über Metamatic Reloaded. Die Ausstellung im Museum Dägeli wird heute zu oben eröffnet. Und jetzt ist es 17:45 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Heute vor genau 100 Jahren ist in Basel der Hans-Peter Tschudi geboren. Der Hans-Peter Tschudi ist der letzte Basler Politiker, der im Bundesrat gewählt worden ist. Und zwar im Jahr 1959. Er war Mitglied der SP. Der Peter Bollack erinnert nochmal an die Karriere vom vorläufig letzten Basler Vertreter in der Landesregierung.
Bern vereinigt die Bundesversammlung, man schreibt der 17. Dezember vom Jahr 1959. Der gerade frisch gewählte Bundesrat Hans-Peter Tschudi kommt ans Rednerpult und sagt:
Meine sehr verehrten Herren Kollegen, ich erkläre Annahme der Wahl.
Und dann sagt er noch weiter:
Ich habe das verantwortungsreiche Amt eines Bundesrates nicht angestrebt. Nachdem Sie mir aber Ihr Vertrauen ausgesprochen haben, werde ich mich bemühen, mein Bestes zu tun.
Da hört man es ein bisschen raus. Der Hans-Peter Tschudi war ein eher bescheidener Mensch, ein bisschen das, was man einen stillen Schaffer nennt. Gleichzeitig hat er aber in seinem Leben als Politiker in kurzer Zeit sehr viel erreicht. Der Hans-Peter Tschudi ist für die SP 1953 in die Basler Regierung gewählt worden. Gleichzeitig hat er an der Uni noch eine Rechtsprofessur gehabt. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Von 1956 an war er dann auch noch Ständerat. Und dann eben mit 46 schon der nächste Karriereschritt, Bundesrat. Am Rhein hat es daraufhin ein rauschendes Bundesrat Tschudi festgegeben. Und die Tatsache, dass der Stadtkanton endlich wieder mal einen Vertreter im Bundesrat hatte, hat sogar der Stadtdichter Blasius am Radio zum Jubeln gebracht.
60 Jahre lang müssen wir planen. Das letzte Mal ist so weit und fern. Endlich ist er mal gegangen. Endlich haben wir einen zu Bern.
60 Jahre, da hat sich der Blasius zwar ein bisschen mit der Jahreszahl vertan. Der letzte Basler Bundesrat, der Ernst Brenner, ist 1911 im Amt verstorben. Aber gefühlt sind es für Basel eben doch schon 60 Jahre gewesen. Und darum dichtet der Blasius dann so weiter.
Das jetzt klappt, dunkt Wunderbares, uns verschupft die Leid am Rhein. Und der Bürgerbrief von Glaris noch, da geht in die Freude noch rein. Kurz vom Ueli bis zum Trudi, wer hitz Basel läuft und geht, wünscht dem Herr Professor Tschudi guten Start im Bundesrat.
Und der Professor Hans-Peter Tschudi mit dem zweiten Heimatort Glarus hat dann auch einen guten Start gehabt. Er hat das Departement vom Inneren EDI übernommen. Dort ist es unter anderem um den Ausbau der AHV gegangen. 1971 hat das EDI dann auch die Abstimmung über das Frauenstimmrecht begleitet. Und wo nach der Annahme im Februar, im Juni vom gleichen Jahr, dann die Frauen das erste Mal haben dürfen bei einer Abstimmung an die Urne, da hat der offensichtlich stolze Hans-Peter Tschudi anschliessend gesagt:
Zum ersten Mal nahmen die Frauen an einer eidgenössischen Volksabstimmung teil. Ich bin überzeugt, dass gerade sie maßgeblich zum sehr positiven Resultat der Abstimmung über den Umweltschutzartikel beigetragen haben.
Zu seinem Departement hat aber auch der Nationalstrassenbau gehört. Und darum passt es irgendwie, dass der Hans-Peter Tschudi 1973 als eine von seinen letzten Amtshandlungen zu Basel die neue Schwarzwald-Autobahnbrücke eröffnet hat. Bei dieser Gelegenheit ist er dann gefragt worden, ob er dann jetzt wieder ganz zurück von Bern auf Basel käme. Der Hans-Peter Tschudi sagt darauf, das will er auf jeden Fall, er schränkt dann aber ein.
Voraussetzung, dass ich das machen kann, ist, dass meine Frau, die auf der Wohnungssuche ist, eine geeignete Wohnung findet. Solange ich keine habe, bleibe ich selbstverständlich zu Bern zu wohnen, denn gerade in einem Wohnwagen oder in einem Zelt möchte ich da keine Unterkunft finden. Es ist richtig, dass ich in Bern voraussichtlich einen Lehrauftrag für Arbeitsrecht kriege, aber das schließt selbstverständlich nicht aus, dass ich nicht auch zu Basel unsere Aufgaben erfüllen kann.
In Basel, wo der Hans-Peter Tschudi und seine Frau dann tatsächlich zurückgezügelt sind, hat er sich politisch aber nicht mehr eingemischt. Im Jahr 2002 ist er, knapp 90-jährig, dann hier auch gestorben.
Der Peter Bollack. Und jetzt ist es 5:06 Uhr, Zeit für das Wichtigste in Kürze. Bus oder Tram? In der Stadt wird sich ein Tram lohnen. Auf dem Land, wo das Gebiet noch nicht gross erschlossen ist, eher ein Bus. Das sagt der Verkehrsexperte von der ETH Zürich. Mit der Frage, ob Bus oder Tram, befasst sich morgen der Grossrat im Zusammenhang mit der Erschliessung vom Erlematt-Quartier. Die gleiche Frage stellt sich auch bei der Erschliessung von Salina Raurica. Der Klaraturm braucht es im schon dicht bebauten Kleinbasel nicht und die alten Wardeckhäuser seien durchaus schützenswert. Das betonen die Gegner vom geplanten Klaraturm gerade bei der Messe. Nach den Befürwortern lancieren jetzt die Gegner vom Klaraturm ihren Abstimmungskampf. Das Kammerorchester Basel und Basel Sinfonietta bekommen mehr Geld vom Kanton. Mit den höheren Subventionen soll das Kammerorchester den Musiker Löhne können zahlen, die der Musikverband vorgibt. Und die Basel Sinfonietta können sicherer planen. So begründet die Regierung die höheren Subventionen. Und jetzt der Blick aufs Wetter mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht ziehen langsam wieder Wolken auf. Die Temperaturen liegen morgen früh dann bei etwa 11 Grad in der Innenstadt. Es hat morgen den ganzen Tag durch recht viele Wolken um, die Sonne die zeigt sich kaum. Ab und zu kann es mal regnen, zwischendrin kann es auch recht kräftig schütten. Gegen Abend trocknet es aber langsam wieder ab und mit ein bisschen Glück langt sogar für ein bisschen Sonne. Temperaturen liegen morgen Nachmittag zu Basel bei etwa 19, zu Sissach bei 18 und zu Laufen bei 17 Grad. Am Donnerstag gibt es einen recht sonnigen Tag. Am Vormittag liegt im Leim- und Laufental noch ein bisschen Nebel, der löst sich aber relativ bald einmal auf.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Wir melden uns wieder morgen Morgen ab der 6:30 Uhr, dann auch mit Eindrücken vom FCB-Match gegen Steaua Bukarest in der Champions League-Gruppenphase. Online finden Sie uns unter srf.ch, dort unter News. Am Mikrofon verabschiedet sich Wanda Düring.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.